yet known. In spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Watch the Skies. Diesmal mit einer besonderen Folge, wobei ich glaube, ich sage das mittlerweile häufiger, dass wir irgendwie besondere Folgen haben, aber diesmal ist es tatsächlich so, weil wir hatten einen Userwunsch, dass wir eine bestimmte Podcast-Folge zu einem bestimmten Film machen. Und das machen wir natürlich sehr gerne und ich habe wieder tatkräftige Unterstützung an meiner Seite. Einmal den Ding Dong.
Hallihallo.
Und natürlich den Jaco. Hallo Jaco.
Hallo zusammen.
Und zwar User Captain Orwell, Grüße gehen raus, hatte sich aufgrund unseres Blade Runner Podcasts gewünscht, dass wir gerne auch über Blade Runner 2049 sprechen sollen. Und zwar nicht irgendwann in der Zukunft. Ich glaube, wir hatten es angekündigt, dass wir in dem Podcast definitiv auch irgendwann über das Sequel reden werden. Und dann dachten wir uns, ach komm, dann ziehen wir das jetzt einfach vor und das haben wir gemacht. Deswegen gibt's heute quasi dann den Podcast zu Blade Runner 2049. Und ich freue mich total. Ihr wisst vielleicht noch, wenn ihr den ersten gehört habt, ich mag das Franchise total gerne. Aufgrund natürlich der Art des Science-Fiction-Settings, der Dystopie und der jeweiligen Kritik, was da so drin steckt. Genau, dann erstmal, worum geht's denn tatsächlich? Blade Runner 2049, das Sequel kam 2017 raus und war natürlich eine direkte, 30 Jahre später quasi, Fortsetzung zu einem der einflussreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Wir haben unter der Regie Denis Villeneuve, der dann die Regie damals übernommen hatte. Ich habe gleich noch einen Trivia-Fakt dazu. Also es war nicht so, als wenn er angerufen worden ist und sofort gesagt hat, yo, mach ich, sondern da gab es ein bisschen was zu. Wir haben das Drehbuch, Hampton Fancher, Michael Green und wir haben bei Darstellerinnen und Darsteller Ryan Gosling, Harrison Ford, Under the Arms, Jared Leto und Robin Wright. Laufzeit 164 Minuten. Aber worum geht's denn eigentlich im Film? Ding Dong, magst du mal ganz kurz erzählen, was passiert ist innerhalb dieser Fortsetzungsspanne?
Der Blade Runner Kay, seinerseits selbst ein Replikant, ist auf der Jagd nach alten Replikantenmodellen, um diese, in Anführungszeichen, in den Ruhestand zu versetzen. Dabei findet er heraus, dass eine Replikantin vor vielen Jahren entgegen aller Wahrscheinlichkeit ein Kind geboren hat. Eine Sensation, die die Grenzen zwischen echten und künstlichen Menschen noch weiter verschwimmen lassen und durch deren Bekanntwerden alles auf den Kopf gestellt würde. Kay versucht mehr darüber herauszufinden, was jedoch mit Existenzfragen und großer Gefahr für Leib und Leben einhergeht.
Vielen Dank. Dann vielleicht ganz kurz noch was zu den Zahlen, bevor wir jetzt mal einsteigen und sagen, wie wir zu dem Film so stehen, was Erstsichtung und Sonstiges betrifft. Budget lag ungefähr bei 150 Millionen US-Dollar, aber je nach Quelle kann man auch so auch 185 Millionen US-Dollar hochgehen. Und wir haben ein Box-Office-Ergebnis von circa 277 Millionen US-Dollar weltweit, was tatsächlich ein Flop bedeutet leider für diesen Science-Fiction-Film. Sowohl Studio als auch Regisseur und Produzenten haben sich damals deutlich mehr erhofft, hat er aber tatsächlich nicht erfüllt an den Kassen. Genau, aber wie stehen wir zum Film? Ich fange einfach mal an. Ich habe den damals im Kino gesehen. Wir hatten noch keinen IMAX leider in Kassel damals zu der Zeit. Das ist erst später gebaut worden, zu der Corona-Zeit. Deswegen habe ich den auf der großen Leinwand aber ohne IMAX gesehen, war trotzdem schön. Und ich glaube, ich habe ihn dann nochmal im Nachgang, als er dann im Blu-ray-Format rausgekommen ist, beziehungsweise 4K-Format, nee, 4K habe ich damals nicht gesehen, aber Blu-ray, habe ich nochmal gesichtet und jetzt tatsächlich nochmal in 4K. Und habe dann festgestellt, dass ich durch das Dolby Atmos ein Problem zu Hause habe. Ich habe zwar auch eine coole Soundbar, die wirklich einen coolen Sound hervorruft, aber dieser Film hat auch so einen Hall gehabt in manchen Szenen. Also könnt ihr gleich mal was zu sagen, ob ihr das auch so hattet. Aber in so manchen Szenen war der Ton quasi ganz, ganz weit hinten, wenn zum Beispiel Jared Leto aufgetaucht ist und dann was gesagt hat. Und das war so leise, dass er echt da dachte so, hä? Was erzählt er da hinten im Raum? Also es war cool vom Effekt her, aber nicht so, wie ich irgendwie gedacht hatte. Aber optisch wieder ein Genuss. Und ich habe aber ein paar neue Probleme gefunden bei dem Film, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Und wie ihr die seht, bin sehr, sehr gespannt drauf. Jaco,
Ja, also erstmal vorweg zwei Sachen. Tut mir echt leid, dass du den Film 2017 noch nicht im IMAX sehen konntest. Wir haben immer noch kein IMAX hier. Also mein Beileid hält sich in Grenzen. Und Kassel auch mutig, dass man da in der Corona-Zeit ein IMAX-Kino baut. Also wo die gedacht haben, super, Kino läuft gerade, jetzt kann man richtig Kohle investieren. Das hätte auch schief gehen können. Naja, gut.
10 Millionen haben sie damals investiert.
Ja, super. Keine Einnahmen gehabt. Klar, ja, gut, aber hat sich ja raus ausgezahlt. So, und vielleicht ist es ja auch bei dir schon KI gesteuert und die sagen, Jared Leto, der wird gecancelt, der wird leise gemacht.
Das kann, ne? Schon sein.
Kann ja auch sein. Ne? Sie sagen, jeder Jared Leto-Film, halt die Schnauze. Also, eigentlich dürfte ich gar nicht drin haben, aber egal. Ich habe den auch im Kino gesehen, natürlich nicht im IMAX, weil haben wir halt nicht. Ich war damals schwer begeistert im Kino und ich war super, super skeptisch. Also als der Film angekündigt wurde, schon Jahre vorher, das war ja schon lange, lange ein Thema, dass ein neuer Blade Runner kommt. Ich dachte damals auch erst, das wird ein Remake, wie immer, und hab gedacht so, ach du Scheiße. Dann hieß es irgendwann, das wird ein Sequel, hab immer noch gedacht, naja. So, aber ich war tatsächlich im Kino und war schwer begeistert. Hab mir dann die Blu-ray gekauft, ihn aber tatsächlich bis gestern nie wieder geguckt. Weil einfach, ja, das ist auch so ein Film, da willst du, weiß ich, da willst du Bock drauf haben. Das ist nicht so, den kann ich mir jede Woche angucken. Und es hat sich einfach nicht ergeben. So. Ich habe ihn gestern auf Netflix dann tatsächlich geguckt, weil ich keinen Bock hatte, die Blu-ray aus dem Regal zu holen. So, also Sound war von daher okay bei mir, kann ich nichts zu sagen.
Ja, ich habe jetzt gar nicht so eine tolle Geschichte dazu. Ne? Ich bin ja kein so ein riesiger Blade Runner Fan, auch wenn ich den Film mag, aber dementsprechend, ich habe ihn auch irgendwann auf Blu-ray gesehen, weil klar, Science Fiction und gucke ich halt. Und ich habe ihn jetzt auch das zweite Mal geguckt, auch auf 4K, weil ich halt upgraded hatte. Aber Frage, hast du ihn auf Englisch geguckt? Weil auf Deutsch hat er kein Dolby Atmos.
Ich habe ihn auf Netflix geguckt.
Ja gut, ja, aber also wenn er auf der 4K-Scheibe kein Dolby Atmos hat, dann wird er wahrscheinlich bei Netflix, also mit deutscher Tonspur, dann wird er auf Netflix.
Hätte ich vielleicht die Tonspur mal umstellen müssen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es echt seltsam.
Ja, das ist, wenn man die Sachen halt nicht kauft und ins Regal stellt, ne, sondern lieber auf Streaming vertraut, dann muss man halt mit sowas leben.
Ah ja, ja.
Das ist
ja,
doch
ja,
wie
ja.
Hier bei Man on Fire mit Denzel Washington. Da haben sie auch so eine ganz komische Synchronisation, weil sie die alte Fassung nicht mehr haben, da haben sie diese neue.
Stimmt. Ja.
Oder Scarface ist es, soweit ich weiß, auch so. Das ist da eine komische.
Indianer von Cleveland auf Netflix. Ah, ganz furchtbare deutsche Synchro. Ich glaube, das ist nicht der Film, den ich damals in den 80ern gesehen habe, gleich wieder ausgemacht. Furchtbar. Geht nicht.
Ja, also hier wieder eine Lanze für das Heimkino gebrochen. Ne? Also kauft euch physische Medien. Ja, mehr habe ich nicht.
So. Okay, gut. Ein kleiner O'Neill-Diss ist okay. So,
einmal pro Folge muss das.
Ja, ich verstehe schon. Dann starten wir mal mit Wissenswertes zum Film. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan jetzt im Vorfeld, weil es gibt tonnenweise Trivias zu Blade Runner 2049. Und da ein wenig zu sortieren, was vielleicht interessant sein könnte, zum einen für euch beide, zum anderen für euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war nicht so ganz so leicht, aber ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht. Das eine ist, Jared Leto war gar nicht vorgesehen für den Film.
Hoho. Ja, gut so.
Sondern David Bowie sollte eigentlich die Rolle von Wallace übernehmen. Wie ihr wisst, verstarb der jedoch 6 Monate vor Beginn der Dreharbeiten. Und stattdessen wurde dann Jared besetzt, unter anderem wegen, Originalzitat, seinen ähnlichen Rockstar-Vibes, die er als Frontmann der Band 30 Seconds to Mars hat.
Okay.
Hätten sie auch Sting nehmen können.
Das wäre, glaube ich, besser gewesen.
Viel besser. Ja. Naja.
Okay. Dann um die Figur von Joy, da kommen wir ja später noch drauf, ist ja quasi so ein künstliches Intelligenzprogramm, so ein Hologramm auch künstlicher wirken zu lassen, experimentierte Editor Joe Walker damit, ihr Bild für 9 Frames einzufrieren, kurz bevor sie eine Frage antwortete. So sollte es dann aussehen, als würde ihr Programm für einen Moment pausieren und ihr Prozessor damit beschäftigt sein, eine Antwort zu berechnen. Das haben sie dann aber verworfen, weil am Ende dieser Effekt zu aufgesetzt wirkte im Fluss der Erzählung, dass man dann darauf verzichtete und stattdessen entschied man, ihre Künstlichkeit bereits überzeugend genug darstellte und durch ihre Outfitwechsel, was sie so hatte, und ihre Transparenz eher auf der Ebene zu vermitteln und nicht so sehr aufgrund von, ich denke jetzt gerade nach. Fand ich ganz interessant, um nochmal zu gucken, wie so im Nachgang, wenn der Film quasi gedreht ist, so auch Editor und auch im Nachgang dann die Bearbeitung auch so Ideen sich überlegt, ne? Wie könnte man bestimmte Sachen auch darstellen? Da gibt's auch was zu dem Kampf in Las Vegas. Ihr beide wisst, wovon ich rede. Genau, da gibt's mehrere Schnittfassungen und die wollten das Ganze schon völlig verwerfen, weil sie da auch mit Tänzerin holographisch gearbeitet haben und dann den Kampf selbst. Und ganz kurz vor knapp, als der Film dann fertig war, kam einer von den Editern noch auf die Idee und machte aus diesem ganzen Schnittfeuerwerk, was sie vorher hatte, noch eine finale Version, die dann tatsächlich funktioniert hatte. Die wollten das komplett schon rausschneiden.
Okay.
Dann, wie im Film zu sehen, gibt es ja einen sogenannten Baseline-Test, den Kay immer aufsagen muss, um zu prüfen, ob er quasi ein Trauma erlitten hat, beziehungsweise ob seine, wie kann man sagen, also seine Gefühle in Bahn sind als, ne, Replikant in dem Fall. Und die Idee stammt von Ryan Gosling selbst. Also da, wo er immer so sagt, ne, Zellen sind verlinkt, vernetzt Zellen und so. Mhm. Ne? Mhm. Und er griff dabei auf eine Schauspieltechnik namens Dropping In zurück, die seiner Performance einen beinahe tranceartigen und hypnotischen Effekt verlieh. Das war seine Idee.
Aha. Finde ich aber eine gute Idee.
Ja.
Genau, und dann, das, was ich gerade schon angekündigt hatte, ursprünglich stand der Regisseur der Idee eine Fortsetzung von Blade Runner skeptisch gegenüber, da er befürchtete, das Original könnte dadurch entwertet werden. Jaco, du hast das auch gerade gesagt.
Ja.
Nachdem er jedoch das Drehbuch gelesen hatte, das sowohl er als auch Harrison Ford als eines der besten bezeichneten, das sie jemals gelesen haben, sagte er schließlich zu und Ford war zu diesem Zeitpunkt bereits Teil des Projekts. Villeneuve erklärte dazu, um ganz ehrlich zu sein, Harrison war schon dabei, bevor ich überhaupt dazugekommen bin. Er war von Anfang an gemeinsam mit Ridley Scott involviert. Ich habe ihn kennengelernt und er ist wirklich einer der nettesten Menschen, die ich je getroffen habe und einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Für mich war das eine große Freude. Und dann, das wisst ihr wahrscheinlich, viele Sets wurden tatsächlich praktisch gebaut und gedreht oder in realen Sets vor Ort gedreht, unter anderem ein Tempel in Japan. Also die Szenen mit Wallace da in seinem CEO-Palast, die wurden da zum Beispiel gedreht. Finde ich immer ganz nett und man sieht es ehrlich gesagt in der 4K-Scheibe auch sofort und denkt sich so, oh, das sieht so gut aus einfach.
Ja, das sieht man definitiv. Also klar ist da auch ein bisschen CGI drin, aber das Haptische, das, ja, aber das ist trotzdem.
Muss ja.
Für den Look des Films, da kommen wir aber gleich nochmal zu, ist das so gut und so zuträglich, dass man hier mal wieder echte Sets hat. Danke dafür.
Ja. Okay, das soweit von mir. Dann würde ich jetzt einfach mal eröffnen und wieder die obligatorische Frage stellen. Wie fandet ihr den Einstand in den Film und wie hat er euch abgeholt? Wer möchte denn mal anfangen? Jaco?
Kann ich gerne tun. Großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war sofort drin in dieser Welt und ich finde, man findet auch sofort wieder zurück in diese Welt, wenn man Blade Runner gesehen hat. Mhm. Ist bei uns jetzt ja auch nicht ganz so lange her, dass wir den jetzt zuletzt gesehen hatten. Aber ich war ja damals auch im Kino und hatte mir Blade Runner vorher nicht nochmal angeguckt, den ersten. Und da lag die Sichtung ja Ewigkeiten zurück. Und ich war trotzdem sofort wieder vom Gefühl und von der Stimmung drin. Obwohl der ja so eine lange Etappe, also auch im Film dazwischen liegt. Das ist ja nicht so, da spielt er die Woche drauf, sondern ja liegen ja wirklich diese 30 Jahre dazwischen. Mhm. Und es hat sich einiges verändert. Und ich finde, diesmal hat man sogar ein paar Aspekte, die im ersten Film nicht so ganz rausgekommen sind oder nur so angedeutet wurden, sind hier noch deutlicher aufgezeigt. So Thema Umweltzerstörung, was man quasi beim ersten Film so ein bisschen zwischen den Zeilen nur so erahnt hat, wird hier nochmal sehr deutlich thematisiert. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch gerade diese Eröffnungsszene fand ich stark zu Beginn. Und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, was danach passiert wird. Der Einstieg war top und das hat sich bei mir auch durch den ganzen Film gezogen.
Mhm. Ja, mir hat's auch gefallen. Was mir halt gefallen hat, ist, es wird ja in den ersten Minuten schon deutlich, dass die Welt geöffnet wird. Ne? Bei Blade Runner wird es, ich sag mal, mehr oder weniger impliziert, angedeutet, mal benannt, dass wohl nicht mehr alles so toll ist, ja, auf der Welt. Aber wir sind ja hauptsächlich eigentlich nur in dieser Stadt. Und hier ist es halt so, wir kommen so in die Außenbezirke. Ja? Wir sehen, wie karg und tot alles ist und dass es eben, ich sag mal, kein pflanzliches und tierisches Leben mehr gibt oder in Anführungszeichen nur noch sehr, sehr, sehr selten. Ja, und dadurch wirkt das halt vom Worldbuilding her, finde ich, nochmal runder als das Original. Da kommen aber auch dann noch ein paar Probleme mit rein, aber da kommen wir später dazu, für mich persönlich. Ne? Aber was mir grundsätzlich gefallen hat, ist diese Öffnung der Welt und dass wir mehr verschiedene Schauplätze haben.
Ja, und ich finde, trotzdem musst du gar nicht mal den ersten Film zwingend gesehen haben. Rein theoretisch. Dir wird relativ viel auch so erklärt, dass du es verstehst.
Ja, ja, aber.
Also, es ist natürlich vorteilhaft, den erst zu sehen, auch gerade wenn wir dann auf den Spoilerbereich eingehen, was dann noch so alles passiert. Aber ich glaube, er würde auch so funktionieren. Denke ich. Ich meine, ich habe ihn jetzt halt mit dem Vorkenntnis natürlich gesehen, aber ich denke, das würde auch funktionieren.
Ah, du kannst recht haben. Ich tue mich damit ein bisschen schwer. Ich glaube, wenn du gar nichts weißt von Replikanten und was, weißt du, ich meine, diese Öffnungsszene allein schon, ne? Was er da macht. Wir verstehen ja schon, okay, das wird ein Blade Runner sein und so weiter. Klar, wir haben die Texttafeln, das wird ein bisschen erklärt, aber ich glaube, wenn du es gesehen hast, hast du weniger Fragezeichen, würde ich behaupten. Aber du kannst recht haben.
Oder sagen wir es so, es funktioniert besser, als ich das gedacht hätte.
Thomas.
Ja, ich gebe euch beiden auf jeden Fall recht. Das Lustige war, meine Freundin, es kommt ja erstmal so eine kleine Erklärtafel mit so Text, wie die Welt so einzusortieren ist. Und dann meinte sie, oh, jetzt muss ich lesen.
Das hat meine Freundin auch gesagt. Meine Freundin auch, oh, das will ich jetzt nicht lesen.
Gibt's da einen TikTok zu, dass mir das erklärt in 5 Sekunden?
Das war richtig gut. Und dann sehen wir ja als erstes dann auch Kay, wie er dann ja quasi dann herausfliegt und aufs Land und alles ist so neblig und sowas alles. Und ich finde auch schon, wie Kay eingeführt wird, so als Figur. Ne? Er ruht so in sich, ne, und wartet so. Also es ist von der Bildsprache her auch am Anfang schon so hervorragend einfach inszeniert. Und dann, wie du schon sagst, Ding Dong, mit dieser Weltöffnung, dass du dann wirklich auch sehen kannst, ne? Du hast dann diese riesen Solarfarm. Übrigens, das ist auch original gedreht. Diese Solarfarmen sind echt.
Ach krass.
Und dann siehst du halt im Nachgang dann so diese ganzen Farmen überdacht, um die Umweltzerstörung quasi auch, also das sind total viele Szenen, wo du selber mittlerweile ja auch denkst so, okay, das könnte tatsächlich in 50 Jahren vielleicht auch mal unsere Zukunft sein, wenn wir so weitermachen, ne? Und das ist total grandios. Und nachdem ja Kay dann seinen ersten Auftrag da ja auch erledigt hat, ich würde schon mal einen kleinen Zeitsprung machen, fliegt er ja tatsächlich dann zurück nach L.A. Und wie er dann über L.A. in diese Vorstadt quasi und dann Richtung Hauptzentrum und zum markanten Gebäude der LA Polizei fliegt. Also es ist visuell ist das, oh, das ist so schön.
Ja,
es ist. Also wenn der hier nochmal gezeigt wird im IMAX-Format, da renne ich auf jeden Fall ins Kino. Also es ist wirklich, wirklich herausragend. Und dann bist man auch sofort wieder drin im Film und ist so gespannt, was kommt jetzt, und die Geschichte wird ja auch sofort gesetzt. Also du hast nicht so eine lange Zeit als Sequel, wo, ne, man stellt sich ja die Frage, wird jetzt irgendwie der erste Teil, wie wird er aufgegriffen, was passiert so? Gut, man wusste irgendwie schon, dass Harrison Ford dran teilen hat und sowas alles, aber es passiert ja in den ersten Minuten schon, dass so etwas aufgegriffen wird, was so diese Puzzleteile im Nachgang dann so nach und nach eröffnen. Und das fand ich auch richtig toll. Also der Anfang, top.
Ja. Und ich will die Musik auch nochmal hervorheben. Ne, die ist ja von dem Mann mit dem lustigen Namen Benjamin Wallfisch und Hans Zimmer. Und Hans Zimmer, da habe ich ein bisschen, manchmal so ein ambivalentes Verhältnis. Ich habe das, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle erwähnt. Der hat mich bei Interstellar so in Grund und Boden georgelt, dass es mir wirklich auf den Sack ging. Aber der Soundtrack hier, weil ich finde den ein bisschen dezent, der ist nicht so omnipräsent. Aber wenn er da ist, das erinnert auch an den Vangelis-Soundtrack, aber er ist anders, aber deutlich daran angelehnt. Das fand ich großartig.
Ich finde es interessant, dass du sagst, er ist nicht omnipräsent. Also
ich
hatte tatsächlich eher das Gefühl, das ist nicht so, aber weil du hast auch viel, wo es wird auch viel mit Stille gearbeitet, das muss man auch sagen. Ne? Das ist, finde ich mal schön, wenn ein Film sich das traut.
Ja.
Aber wir haben so viele lange Passagen, die immer mit diesem dröhnenden Score unterlegt waren, dass ich schon das Gefühl hatte, so entweder gibt's nur dröhnende Musik oder komplette Stille. Und die Stille sind so akzentuell eingesetzt. Also für mich war das wirklich so, okay, dröhnt. Hat mir gefallen, aber war schon so alles irgendwie dröhnt.
Okay, so kann sich die Wahrnehmung unterscheiden irgendwie. Ich fand das sehr, sehr passend eingesetzt.
So, Thomas, du darfst jetzt wieder sagen, du gibst uns beiden recht.
Nein, ich bin da eher bei Jaco tatsächlich. Also ich fand das gut als Untermalung der jeweiligen Bilder, die gezeigt wurden. Und vor allen Dingen auch Stimmung und Bedrohung und Situationen. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das jetzt so wie bei Christopher Nolan Filmen oder so. Also das ist schon.
Da haben wir wieder die Brücke.
Deutlich subtiler.
Dass er monoton ist, wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber es ist halt dauernd, oder nicht dauernd, wie gesagt, ich weiß es, aber es ist sehr, sehr oft für mich, zumindest in meiner Wahrnehmung, alles die Bilder mit Score unterlegt. Klar ist da Variation drin, ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie nur die gleiche Frequenz immer ist oder so, ne? Aber war mal für mich irgendwie so, ja.
Okay.
Wenn wir schon beim Ton sind, können wir ja tatsächlich auch einfach ganz kurz den Sprung machen zur Bildsprache und zum visuellen Stil. Also es gibt ja in dem Film unglaublich hervorragende Kamerapositionen und Kamerafahrten und auch Kameraideen, wie sowas erzählt wird. Also mal eine feste Kamera, die so einen riesen Raum erfasst. Und was sich der Film auch traut, das sehe ich viel zu selten mittlerweile, so diese Distanz einzunehmen. Das heißt, die Kamera ist weit weg von der Figur und erfasst so einen ganzen Raum. Das hast du heute, gerade bei diesen Netflix-Produktionen, ist die Kamera immer auf den Leuten, ständig und im Wechsel und im Schnitt. Das nervt mich so. Und hier hast du jemanden gehabt oder Menschen gehabt, die wirklich was von Kunst verstehen, die wirklich ein Auge dafür haben, wie man was erzählt. Und das vergessen viele Filmemacherinnen und Filmemacher, dass die Kamera auch etwas erzählen kann. Ne, wie etwas dargestellt wird. Ne?
Aber du kannst halt auch nur was erzählen, wenn du halt entsprechende Kulissen erschaffst. Und das hat dieser Film halt. Ja?
Genau, das wäre der nächste Punkt.
Wo du entdecken kannst. Ja? Du kannst nicht irgendwie, wenn du einen Dialog hast, einfach mal durch den Hintergrund durchschauen. Wie jetzt bei Blade Runner beispielsweise, bei dem Original, wo du ja viel sehen kannst und hier auch. Hm. Ja, bei vielen Filmen ist halt alles unscharf. Und dann sitzt du halt da und wenn der Dialog halt dann die Szene nicht füllt, hast du halt keine Möglichkeit, dich irgendwie anders zu beschäftigen.
Mhm. Ja, und es ist vor allem auch ein Zusammenspiel. Also wenn alle Leute, die da beteiligt sind, auch wissen, wie so ein Film funktionieren kann. Also der Regisseur, der Cutter und eben auch der Kameramann. Mhm. Also Gegenbeispiel, was Thomas halt gesagt hat, so dieses, dass du immer nur mit Schuss und Gegenschuss so von einem Gesicht aufs andere, wenn sich zwei unterhalten, zack, 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 das ist so, das macht Til Schweiger beispielsweise ganz oft, der ja quasi auch Editor, What? Regisseur, ja, aber es fällt mir so auf in seinen Filmen. Ja, Schnittgewitter und immer das, Schuss, Gegenschuss, weil der auch am Schneidetisch sitzt und wahrscheinlich immer nur denkt so, Gesicht, der sagt was, der sagt, Szene ist fertig, geil, weiter drehen, so. Der, weil der halt das nicht versteht, also wie sowas auch funktionieren kann,
ne? Ich hatte ja angekündigt, dass ich World Invasion Battle Los Angeles gucke. Und das habe ich auch gemacht. Ja. Und da ist
warum?
Halt, weil ich Lust hatte, weil Invasionsfilm und so. Und bald kommt ja ein Invasionsfilm. Ne? Und da ist es halt, ich weiß nicht, ob ihr den noch präsent habt, da ist mir massiv aufgefallen, die Kamera war halt dauernd in den Gesichtern. Die hat auch dauernd rumgewackelt. Also vielleicht war das Stilmittel, dass es sein sollte wie so ein Kriegsreporter, der mitten im Geschehen ist. Aber das war anstrengend auf Dauer. Also das hier bedeutend angenehmer. Ne? Also auch dadurch, dass wir diese langsamen Kamerafahrten haben. Dieses sehr Entschleunigte, ne? Was natürlich gut zu dem Erzählfluss passt, den ich aber später auch kritisieren werde. Überraschung, Überraschung. Aber ansonsten ist das natürlich auch, ihr habt es ja schon gesagt, diese Bilder, die gewählt werden. Thomas, du hast am Anfang gesagt, wenn er zurückfliegt in die Stadt und du fliegst über dieses graue Häusermeer. Ich musste erst in den ersten 2 Sekunden, habe ich erstmal überlegt, was ist das denn, worüber die da fliegen? Bis ich dann gemerkt habe, das sind die Häuserdächer. Ja? Und jetzt würde ich einfach schon mal Kritik vielleicht einbringen an diesem Film, nämlich die Welt ist größer und auf ihre Art imposanter, aber ich für mich fand sie auch teilweise vom Entdecken her teilweise uninteressanter, weil vieles so uniform war, weil es vieles so grau war, weil es so weniger... wenn ich das jetzt vergleiche mit Blade Runner, da haben wir ganz viel Leuchtreklame. Alles leuchtet, alles ist bunt, alles ist facettenreich und hier ist viel Uniformität drin. Deshalb fand ich das teilweise ein bisschen unspektakulärer, auch wenn es natürlich so esoterische Aufnahmen gab wie von Wasser. Wir haben ganz viele esoterische Wassermomente. Sei es ein Wasserfall, sei es Wasserreflexionen, die an der Decke funkeln. Ne? Also ist so für mich so eine komische Waage aus. Irgendwie, ja, es gibt viel zu entdecken, aber ja, irgendwie ist es auch uninteressant, wenn wir zum Beispiel in diese zerstörten, was war das dann? Diese Außenbezirke, die so wie so eine riesige Müllhalde aussehen.
San Diego.
Genau.
San Diego, die Müllkippe von L.A. fand ich auch geil. Da hat der Drehbuchautor wahrscheinlich gedacht, der hatte irgendwie Beef mit den Leuten aus San Diego. Gesagt, so, da kippen wir unseren Müll ab.
Ja, im ersten Moment total faszinierend, weil es halt wirklich ein imposantes Bild ist. Aber dann für mich persönlich auch irgendwie monoton, weil irgendwie dann doch irgendwie alles gleich und gleicher war. Und die Müllschiffe haben mich an Star Force Soldier erinnert.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Reminiszenz daran.
Ja. Das musste das, eine sein, wie es drüber fliegt und der Müll da rausfällt. Ja, habe ich gedacht, da ist doch jetzt Kurt Russell dabei.
Ja, genau.
Der muss mit rausfliegen.
Das war wirklich...
Aber schön, dass es dir auch so ging.
Ja, das war auf dem Punkt war es.
Das ist wieder so ein subtiler Versuch, mir wieder diesen Film unterzujubeln.
Ja, definitiv.
Ja, ja.
Nee, ich muss sagen, ich fand das als Stilmittel herausragend, weil ich hatte bei Blade Runner, bei dem ersten, da gibt's ja auch dieses Thema Anonymität oder riesige Stadt und, ne? Aber da war immer so viel los und hier hast du das zwar auch, also wenn Kay das erste Mal in sein Apartment geht, lungern da einfach auf dem Flur 10 Leute rum. Ich habe mir dann auch überlegt, wenn ich hier nach Hause kommen würde und hier sitzen auf dem Flur 10 Leute die ganze Zeit, würde ich mir auch denken so, okay, ich fühle mich unwohl.
Ich habe mal in der WG gewohnt, zu dritt, und ich kam am Wochenende, ich war der Einzige, der am Wochenende arbeiten muss, so, ich komme am Samstag nach Hause und es sah original so aus und die Hälfte kannte ich nicht mal. So, da habe ich mir auch mal den Spruch gedrückt gehört, und wer bist du? Da habe ich gesagt, ey, ich wohne hier. So. Also von daher, es gibt's.
Aber was ich sagen will, ist diese Anonymität, die dann später gerade Kay und Joy, diese Momente, die sie haben, dass sie in dieser Masse dieser Stadt so untergehen können und ihre Momente haben, das fand ich sehr, sehr schön. Und das wäre nicht gegangen, wenn man das anders erzählt hätte, glaube ich, auch visuell. Also es ist, glaube ich, einfach ein Kompromiss gewesen, um bestimmte Sachen so hervorzustechen. Und das zeigt wieder bei dem Film, dass da einfach vieles durchdacht ist und sich überlegt worden ist, wie wir was auch erzählen und visuell untermalen. Ne?
Ja.
Ich sage auch nicht, dass es per se schlecht ist. Ne? Das ist so, da wird eine Tristesse mit transportiert, die halt auch irgendwie die logische Konsequenz ist, weil wir sind 30 Jahre weiter in der Zukunft. Damals war es schon alles ziemlich schlecht. Jetzt ist es halt noch schlechter. Also von daher, ich verstehe es schon. Ich fand es halt einfach so für mich so ein bisschen, ich mochte diese lebhafte Welt von Blade Runner. Die hat mir einfach gefallen, dieses Sammelsurium an verschiedenen Formen und, ne, wir haben es gesagt beim Blade Runner Cast, wie viel verschiedene Stile da mit drin sind. Wenn dann diese asiatischen Leute mit den Regenschirmen vorbeifahren, das ist so wie so ein Potpourri aus wie so ein Schmelztiegel aus verschiedenen Einflüssen, ja. Und das ist hier halt für mich verloren gegangen. Aber halt mit einem Sinn dahinter.
Genau. Ich habe es jetzt auch nur noch an einer Stelle, habe ich mich ertappt gefühlt, dass ich im Hintergrund oder im Vordergrund was gesehen habe, wo ich dachte, das ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen. Da gibt's so eine Balletttänzerin, so eine Werbung, holographisch. Und da steht dann, dieses Produkt stammt aus der Sowjetunion.
Okay. Habe ich nicht gesehen.
Total gut. Wo ich mir dachte so, spannend, okay. Also so, ne, aber sonst siehst du davon halt eher weniger mittlerweile.
Ja. Also ich verstehe Dinge auch voll. Dieser Wimmelbild-Charakter, den du bei Blade Runner gerade in der einen Szene hast, wo er in den Straßenschluchten ist, wo die dann auch auf einmal mit dem Vogel Strauß da langlaufen und denkst, was zur Hölle ist hier los? Das hast du hier halt nicht. Aber es ist ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, weil es ja auch so unterstreicht, auch gerade was mit den Figuren passiert, gerade mit Ryan Gosling, der so ein bisschen lost ist, am Anfang noch gar nicht so, aber das kommt ja immer mehr, so irgendwie verloren in dieser Welt, und das passt halt sehr gut zur Stimmung und zum Inhalt des Films. Ich kann deine Kritik verstehen, ich teile sie aber nicht unbedingt, weil mir diese Stilistik halt passend zum Inhalt super gefällt.
Ist es auch, das ist höchst subjektiv, das ist jetzt keine objektive Kritik, ja, die sagt, das ist schlecht gemacht.
Klar, habe ich auch so verstanden.
Hat absolut seinen Sinn, nur für mich persönlich, wie gesagt.
Alles klar.
Ja. Genau, also ich würde jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer mal richten, also ihr findet dort ein Science-Fiction-Werk, was wirklich durchdacht ist von der Erzählung, von der Bildsprache, von seinen Kulissen, übrigens auch in den ganzen kleinen Details, wie so Räume aufgebaut sind und was so rumliegt, tatsächlich hervorragend, und halt dem Sound. Ich würde jetzt aber mal inhaltlich einsteigen, wir haben jetzt schon ein bisschen was zu Kay gesagt und dieser Welt, was ja Blade Runner schon damals gemacht hatte, diese philosophische Frage aufzuwerfen, wann ist ein Mensch und was macht Menschsein auch aus. Ne? Das wird hier konsequent weitererzählt, tatsächlich an vielen, vielen Stellen, sogar auf ein anderes Level, weil wir erfahren relativ schnell, dass Kay halt einen Skinner, ein Replikant auch selber ist und auf die Jagd geschickt wird nach älteren Modellen aus dem Vor-Blackout. Also es gab zur Erklärung, gab es einen Blackout, der dazu geführt hat, dass alles gelöscht worden ist, damals zur Tyrell Corporation, das war ja im ersten dann, auch Festplatten und sonstiges und kaum irgendwie Informationen übrig geblieben sind aus dieser Zeit und dann erst Wallace dann gekommen ist und alles wieder neu aufgebaut hat. Und das fand ich jetzt sehr, sehr interessant, weil diese ganze Geschichte als auch diese Hintergründe dieser Kooperation von Wallace dreht sich ja darum, dass es ja in dem Sinne eine Kapitalismuskritik die ganze Zeit ist, die so im Hintergrund immer zu sehen ist. Zum einen mit dieser Umweltkatastrophe, die wir haben, zum anderen aber auch dreht sich die ganze Zeit die Geschichte darum, dass ja dieses Kind gefunden werden soll, weil das etwas Neues darstellt, quasi, dass Replikantinnen und Replikanten in der Lage sind, Kinder zu erschaffen. Und Wallace begründet das damit, und da würde ich jetzt mal fragen, wie ihr das so fandet, dass ja die Replikanten gebraucht werden als Sklaven in den Kolonien, um schwierige Aufgaben zu erledigen, um Aufgaben zu erledigen, die Menschen nicht mehr machen wollen, um gefährliche Jobs zu erledigen. Und man kann sie nicht in so hoher Zahl herstellen, sondern sie sollen sich als Sklaven dieser Gesellschaft in dem Sinne selbst reproduzieren. Und das finde ich eine hervorragende Aussage, um diesen Film auch zu begleiten. Am Ende habe ich trotzdem ein Problem, so. Das ist was anderes, da komme ich später im Spoilerbereich zu. Aber als grundlegende Aussage oder philosophische Treibkraft des Films fand ich das wieder hervorragend.
Macht dabei so gesehen irgendwie nur bedingt Sinn, ne? Also wenn du eine, also ne, für mich war es so, Leben findet seinen Weg, ne, Jurassic Park. Aber die Begründung so von wegen, wir brauchen mehr, deshalb ist es wichtig, dass sie selber reproduzieren. Ich meine, Reproduktion ist ein langwieriger Prozess. Also da ist die Herstellung in Fabriken bedeutend, am Fließband bedeutend schneller, als wenn du jetzt irgendwie dich reproduzierst und das Replikantenbaby muss erwachsen werden. Also
ja,
verstehe ich jetzt nur sehr bedingt. Also ich glaube, Fabriken sind dann doch der effizientere Weg, um schnell.
Aber du hast die Ressourcen dafür nicht.
Ja gut, ja, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man es hochrechnet, ne, das eine fehlen dir die Ressourcen, beim anderen, die können sich selber reproduzieren. Du brauchst aber halt, bis du jemanden hast, der arbeiten kann, 18 Jahre mindestens. Es sei denn, du sagst Kinderarbeit, dann gehen vielleicht auch weniger.
Ich wollte gerade sagen, die können ja als Kinder schon arbeiten, das sehen wir
ja,
so.
Ja, aber trotzdem, selbst dann brauchst du mindestens 9 Jahre oder so. Ne? Kannst du einen 6-Jährigen...
Ach, die werden erstmal nach Indien ausgesourced, zu Adidas, und dann geht das wieder, dann kommen die später zurück.
Meinst du, kommen sie in so ein Ausbildungslager oder was?
Ja, genau.
Ja, genau. Also ich habe das zum Teil auch so verstanden, ich gebe Dinglo nämlich recht, weil eigentlich von der Logik her würde ich sagen, ja, produzieren geht doch viel, viel schneller. Warum? Ich glaube, es ging auch mehr auch darum, dass man auch den Daumen einfach auf dieser, ich glaube nicht sagen, Technologie haben will, aber dass es ja auch darum geht, so ein bisschen so den Wildwuchs vielleicht zu beschneiden. Auch das haben wir unter Kontrolle, auch das ist unsers, so. Dass das dann doch ein bisschen mit reinspielt, ne? Nicht, dass das in irgendwelche Formen annimmt, die wir als Konzern nicht mehr kontrollieren können. Also im Gegensatz zu der Polizei, die das ja wirklich vertuschen will, das, ne, von wegen nicht, dass dann irgendwie, wie wurde es gesagt, es gibt Mauern in der Gesellschaft und wenn die nicht mehr da sind, dann führt das zu einem Konflikt. Also wenn die Replikanten merken, wir sind nicht hier einfach nur die Maschinen, sondern wir können auch Leben erschaffen, dass es dann zu Aufständen kommen würde. Deswegen soll das ja einerseits geheim gehalten werden von Seiten der Polizei. Ich glaube, der Wallace-Konzern, der will einfach sagen, ey, das gehört auch uns und das wollen wir auch kontrollieren. So habe ich das ein Gefühl gehabt.
Ja, es passt ja dann auch eigentlich zu dem, was wir ja immer noch haben, nämlich, dass Replikanten alte Modelle jagen. Weil die sind ja unkontrolliert irgendwo in der Gegend und machen ihr Ding. Und so wie du sagst, wenn man Kontrolle haben möchte, macht es Sinn, dass man sie jagt und eben hier in Ruhestand versetzt.
Ja. Aber gut, das haben wir auch schon mal geklärt, weil ich wollte vorher fragen, wie weit wir spoilern. Jetzt haben wir das schon mal gespoilert, aber das müssten wir auch, weil das ist ja in der ersten halben Stunde des Films dann zu schwierig.
Ich finde das jetzt auch noch gar kein Spoiler.
Nee, ist okay. Ganzen Nein, das ist okay. Aber das hätte ich eigentlich vorher fragen wollen, ab wann wir den Spoilerbereich aufmachen. Aber das war für mich auch okay, dass wir das hier drin lassen, ja.
Und das ist ja auch wichtig, weil ne, der Film erzählt ja nicht einfach nur so eine Action-Geschichte, dass man so denkt so, ach, da gibt's einen Action-Piece nach dem anderen und so eine Jagd, sondern das ist ja wirklich langsam baut sich ja diese Welt auf, diese Figurenkonstellation und so Fragen anhand dessen, was wir jetzt gerade so erläutert haben. Und das ist vielleicht aber auch etwas, was dann dazu geführt hat, dass er eine Box-Office vielleicht auch gefloppt hat und vielleicht auch nicht alle, wie wir finden den ja toll, ne, das muss ich jetzt wahrscheinlich mal sagen, Ding noch so, ne? Okay, Ding, nun kannst du nachher noch ausführen.
Guck Star Force Soldier.
Ja, genau. aber ich kann mir vorstellen, dass viele ein deutliches Problem mit dem Pacing haben, weil das so langsam und gemächlich und ruhig erzählt wird.
Oder behäbig.
Genau, ich erinnere mich immer an Drive, ist ja auch mit Ryan Gosling. Und das war sehr interessant, den habe ich damals in der Sneak gesehen. Hervorragender Film, ist einer meiner absoluten Lieblings... Ach, oh Ding Dong, ey, geh doch mal raus, ey. Grandioser Film. Und auch da gab es ja viele Szenen, wo die Kamera so ganz langsam auf die Figuren und so Dinge so ausformuliert werden als Bildsprache. Und da sind die Leute im Kino unruhig geworden.
Oder eingeschlafen.
Und so auf den Sitzen so rumgescharrt. Und wann passiert denn jetzt endlich mal was? Und ich glaube, das ist bei dem Film auch so. Das ist kein Film, den man halt irgendwie beim Wäschewaschen oder Bügeln gucken sollte.
Doch kannst du, weil du verpasst ja nichts, weißt du? Du bügelst deine drei Hemden, guckst wieder hin. Ah, er ist jetzt den Gang 5 Meter weiter gelaufen. Sehr gut.
Ah, das stimmt nicht. Pass auf. Also jetzt, pass auf. Erstmal, bei Drive verstehe ich das zum Teil, gerade wenn du in der Sneak sitzt, weil dann sitzt du da und der Film heißt Drive und du hast davon vielleicht noch nichts gehört. Und dann ist es halt der Ultra-Anti-Drive. Also wenn da auch der neue Fast and Furious ist, kommt ja schon, ist ja geil, ne? Da kann ich dann verstehen, dann sitzt du halt einfach im falschen Film. So, also von mir aus. Aber bei Blade Runner zum Beispiel, also der erste Teil ist ja auch gefloppt damals im Kino, weil die Leute eine falsche Erwartungshaltung. Wie man daran jetzt eine falsche Erwartungshaltung haben kann, da frage ich mich ehrlich, sag mal, Leute, habt ihr nichts dazugelernt oder so? Und wie gesagt, die ganzen Fans, die heute Blade Runner feiern, wo waren die denn? Die müssten doch schon reichen, um dafür zu sorgen, dass das eigentlich kommerziellen Erfolg wird. Das wundert mich dann schon ein bisschen.
Ja, ich glaube, man darf nicht vergessen, von wann ist Blade Runner? 82,
glaube ich. 82.
Ne? Also die Frage ist, wie viele von diesen Menschen jetzt entweder noch leben oder ins Kino gehen. Klingt jetzt voll gemein, aber ich meine, man darf ja nicht
vergessen,
wie viel Zeit vergangen ist. Ne? Und ich glaube, viele Menschen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, die jetzt in den Film gegangen sind, haben vielleicht das Original auch gar nicht gekannt, womöglich.
Ja, aber die sind ja trotzdem reingegangen. Also wenn die dann enttäuscht waren, ist ja egal. Aber die haben ein Ticket gelöst. Das kann ja am Flop nicht liegen. Ich meine nicht die Leute, die 82 im Kino saßen und den langweilig fanden, sondern die Leute, die den inzwischen als Meisterwerk feiern. Und das sind ja nicht wenige, das sind ja nicht nur wir drei Nerds. Also Ding Dong noch nicht mal. Der feiert den ja auch nicht. So, aber wo sind die denn? Warum gehen die denn da nicht ins Kino? Plus doch die ganzen Leute, die vielleicht drauf reingefallen sind und gedacht haben, jawohl, Ryan Gosling und einen fetten Actionfilm, die dann da fälschlicherweise reingelaufen sind.
Und dass es anders geht, sagt ja Ryan Gosling mit seinem letzten Film oder einer der letzten Filme, Der Astronaut, ne? Der ja auch hunderte Millionen eingespielt hat und deutlich ein erfolgreicher Film geworden ist an den Box-Office-Zahlen.
Ja, also wundert mich stark. Und gerade Danny Villeneuve war ja auch schon eine Marke damals. Also, dass man gesagt hat, oh, der hat Arrival vorher gemacht und Prisoners, der ja auch sehr erfolgreich war für das, was er ist. Es ist schon erstaunlich, finde ich, dass der dann so nach hinten losgegangen ist. Also aber okay.
Das wollte ich übrigens.
Wie viele Leute, also wie viele Science-Fiction-Fans, ich meine, wir haben das ja häufig, dass Science-Fiction-Filme floppen. Klar, du sagst gerade Der Astronaut, das ist natürlich jetzt ein Gegenbeispiel zu dem, was ich gerade sage, ne? Aber wir hatten jetzt ja schon oft, dass Science-Fiction-Filme, die im Kino waren, gefloppt sind. Ne? Also woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, dass es einfach weniger Leute gibt, die Science-Fiction gucken, auch wenn wir das Gefühl haben, es sind viele, aber gerechnet auf, ich sag mal, Kinogänger allgemein, ist es vielleicht einfach niedriger. Ich habe da jetzt auch keine Theorie. Vielleicht ist auch die Mundpropaganda, wenn Leute dir sagen so, oh, ich bin in dem Sitz halber eingeschlafen, das Ding geht dann fast 3 Stunden. Vielleicht auch die Laufzeit einfach, dass die manche abgeschreckt hat. Weißt du?
Kann sein.
Keine Ahnung. Das ist, wieso, ne? Aber ist halt.
Aber ich wollte gerade noch was anderes sagen, eigentlich. Weil du meinst, da kann man wieder bei bügeln und da passiert ja nichts oder so. Da lege ich jetzt mal ganz vehement mein Veto ein. Weil ich hatte ganz vergessen, wie lang der Film ist tatsächlich. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und im Kino guckt man ja auch nicht auf die Uhr und sagt, wie lang geht denn der Film jetzt oder so. Ne?
Doch, bei manchen schon.
Ja, manchmal schon.
Ja, bei manchen schon. Bei dem war es nicht so damals. So. Und wie gesagt, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe ihn jetzt auf Netflix geguckt, mache das an und sehe, der geht 2 Stunden 43. Also mir war schon bewusst, ja, der geht lange und der geht natürlich mehr als 2 Stunden, weil heute geht sowieso jeder Film 2 Stunden, egal was das für ein Thema ist. Ja. Aber ich dachte, oh, fast 3 Stunden ist schon Brett. So. Und ich habe beim Gucken es wieder nicht gemerkt, wie lang dieser Film eigentlich ist. Ich habe irgendwann mal auf den Timer geguckt, nicht weil ich dachte, oh mein Gott, wie lang geht denn der noch, sondern weil ich eher dachte, hey, Moment mal, wir sind hier doch schon relativ am Ende, da kann doch gar nicht mehr so viel kommen. Aber das waren doch jetzt maximal 2 Stunden, wenn überhaupt, und geguckt, nee, der ist fast vorbei. Und obwohl der halt so langsame Szenen hat, war der für mich das absolute Gegenteil von langatmig oder sonst irgendwas. Und das ist doch der Ultrabeweis, wie tief ich in diesem Film dran war, wie interessant ich da jede einzelne Sequenz fand und nicht zu lang, nicht zu überflüssig. Das ist auch eine große Kunst bei so einem Film, der halt so ein langsames Pacing eigentlich hat.
Dass das für dich funktioniert hat, freut mich wirklich sehr. Aber ich hatte ja schon bei dem ersten Teil so meine Probleme mit dem Pacing. Hier finde ich es noch mehr. Ich bin halt so hin und her gerissen. Also es ist kein schlechter Film, ne? Also es ist wieder so einer, ich habe es ja, glaube ich, eingangs schon gesagt, es ist wieder so ein Film, den ich eigentlich aufgrund seiner Bilder und aufgrund dessen, was er mir präsentiert, viel lieber mögen möchte, als ich es tatsächlich tue, ne? Vor allem, weil es mir gefallen hat, ist, dass die Geschichte ja komplexer und verschachtelter ist als die beim Original. Also habe ich, glaube ich, auch bei dem ersten Podcast schon ein bisschen bemängelt, dass ich die Story jetzt nicht so hochkomplex finde oder so. Hier hat sie mir besser gefallen, ne? Besonders die Szenen zwischen Joe und dieser KI Joy, ne? Das, dieses Philosophische, was da drin steckt, ihr hattet es schon gesagt, wird hier nochmal auf ein anderes Level gehievt. Ich habe mich sehr an den Film Her mit Joaquin Phoenix erinnert gefühlt.
Ja.
Aber daraus ergibt sich halt für mich auch dieses Problem, dass es, obwohl es komplexer ist, so entschleunigt ist. Und ich finde es noch entschleunigter als beim Original. Und für mich ist es halt schon in den Bereich behäbig übergegangen. Ne? Also ich habe für mich den Film streckenweise schon in Anführungszeichen als anstrengend erlebt. Visuell wirklich super toll. Mir haben die Bilder gefallen, ja, und alles. Aber ich fand es halt vom Pacing einfach ein bisschen zu langsam. Die zweite Hälfte hat mir da tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Die ist für mich auch inhaltlich ein bisschen interessanter geworden, ne? Und auch ereignisreicher, aber so, ja, na, schneller wäre besser gewesen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das muss man einfach wissen, wenn man sich an den Film macht, dass man auf jeden Fall Zeit mitnehmen muss und vielleicht auch manchmal dann das Gefühl hat, es geht hier jetzt nicht voran. Also das muss man halt einfach mögen auch, ne?
Ja, und ich habe es ja schon gesagt, es passt zu dem Film an sich schon, zu der Geschichte, die transportiert wird, passt es.
Mhm.
Ne? Also auch hier, es ist wieder eine sehr subjektive Kritik meinerseits. Es ist nicht so, dass ich grundsätzlich sage, das ist Katastrophe oder so. Ne? Es ist ein Stilmittel, das mir halt persönlich jetzt nicht so zusagt, dieser Erzählfluss.
Ich würde jetzt langsam auch mal den Nicht-Spoiler-Bereich verlassen wollen. Ich würde jetzt noch mal ein paar Sachen einwerfen. Also wir haben ja im Film, also genau das wollte ich mal ansprechen, wir haben hervorragende darstellerische Leistungen, sowohl Ryan Gosling als auch alle anderen.
Ja.
Bis auf Jared Leto. Es tut mir einfach leid. Das waren die Momente, die ich echt am schwächsten finde im ganzen Film. Wenn Wallace als CEO quasi bedeutungsschwanger irgendwelche Phrasen raushaut, wo du jedes Mal das Gefühl hast, so von wegen, ey, was habt ihr denn für den eigentlich da zusammengeschrieben? Das macht überhaupt keinen Sinn und der wirkt auch so leer einfach als Figur. Mhm. Ganz anders als im Original halt, ne? Wo du da so ein paar Momente hast mit der Tyrell Corporation. Tyrell, das wirkt einfach viel, viel prägnanter und intensiver. Also das ist so der schwächste Punkt, den ich habe im Film.
Ja, aber das Problem, ach sorry, das habe ich bei Jared Leto, aber gerade in den letzten Jahren ganz oft. Und ich glaube, seit er sich seinen Coke scheinbar selber anrührt oder so, spielt der nur noch so einen Scheiß. Also immer so dieses sehr merkwürdige und es passt ja auch so ein bisschen zu dem, was er scheinbar auch im wahren Leben so abzieht. So, das deckelt sich so irgendwie. Es ist ganz merkwürdig. Ich konnte ihn da auch ganz schwer auf den Pelz gucken.
Ja. Aber wisst ihr, wen ich gern gesehen hätte, nachdem du ja gesagt hattest, sie wollten irgendwie da so ein bisschen Rockstar-Vibes reinbringt?
Mhm.
Billy Idol.
Das wäre geil gewesen, stimmt.
Das wäre cool, ja.
Billy Idol hätte ich mir wirklich gut vorstellen können, einfach von seinen Gesichtszügen her. Mhm.
Voll, ja, total, das ist eine super Idee.
Ja. Ansonsten geht's halt wirklich viel darum, wir haben es schon angedeutet mit Kay und Joy, ne? Also diese Beziehung von einer Illusion, beides sind erschaffene Wesen jetzt in dem Sinne, einmal eine KI und einmal Kay als Replikant, das ist total interessant und intensiv. Und natürlich dieses Thema Einsamkeit, Isolation habe ich schon angesprochen gehabt und was auch mitschwingt, ist ganz, ganz viel Erinnerung und Identität. Was ist tatsächlich wahr, was ist Realität und natürlich das Oberthema haben wir auch schon gesagt, was ist Menschlichkeit, was macht tatsächlich den Menschen aus und die unmenschlichsten Menschen in dem Film sind die Menschen.
Ja.
Und die Replikanten sind die, wo man einfach heute sagen würde, ja, die mag ich. Den schließe ich mich an.
Das gefällt dir wieder, ne?
Ja, ja.
Ihr seht es nicht, aber Thomas sitzt hier gerade mit so einem breiten Grinsen, wenn er das sagt, ja? Also, der fühlt sich da total wohl.
Ja, ja, ist großartig.
Ich muss aber sagen, ich finde es in dem Film tatsächlich noch größer und noch interessanter als im ersten Teil, weil da hattest du natürlich quasi nur in Anführungsstrichen Mensch gegen Replikant. Wann ist der Replikant menschlich hier? Und hier würden ja ganz viele andere Ebenen noch aufgemacht.
Mhm.
Also du hast ja den Replikant. So, also erstmal hast du zwei verschiedene Modelle, aber das finde ich gar nicht so wichtig, das Alte und das Neue. Sondern du hast einen Replikant, der quasi zu Hause eine Beziehung führt mit einer KI als Hologramm mehr oder weniger. Also er ist noch mehr Mensch als sie. Da gibt's noch mal so Abstufungen, weil er ist wenigstens, ihn kannst du anfassen, er ist haptisch.
Mhm.
Er führt sein Leben. Sie ist eigentlich nur eine Projektion. So, das ist ja auch schon mal interessant. Dann hast du noch Replikanten, die auf einmal Kinder kriegen. Also das ist ja nochmal eine andere Ebene mit einem Menschen. Also da werden so viele verschiedene Abstufungen dann nochmal gemacht. Und wie gesagt, der Kay ist noch mehr Mensch in Anführungsstrichen als die Joy. Und trotzdem versucht der Kay, das fand ich halt diese erste Szene mit den beiden in seinem Apartment, fand ich so geil, dass der Kay versucht irgendwie ein normales Leben oder Menschlichkeit zu imitieren oder zwischenmenschlich, dass er hier auch was zu essen macht und ein Drinking, was er gar nicht braucht.
Mhm.
Aber einfach nur, dann wird da so ein Bild von einem, als hätte sie was gekocht, drüber projiziert, um damit beide sich so fühlen, weil sie das scheinbar nötig haben. Also sie wollen das so. Da muss man ja auch schon die Frage stellen, warum wollen die das? Das bräuchten die doch alles eigentlich gar nicht. Das ist so toll, diese gemeinsamen Momente auch miteinander. Ich fand das großartig.
Weil es gerade dazu passt, ne? Diese Szene, ne? Die endet ja quasi damit, dass Joy quasi auf diesen portablen, was ist das, Prozessor?
Stick kommt, mehr oder weniger.
Genau, auf diesen Stick kommt.
Den Fire Stick.
Genau. Und sie dann quasi das erste Mal aus dem Apartment austreten kann.
Ja, das ist eine tolle Szene.
Ja, ich fand allgemein, das will ich nur einschieben, ich fand allgemein, diese Interaktion zwischen Joy und Joe. Hm. Joe wird er ja dann genannt, eigentlich Kay, ne? Sie nennt ihn Joe.
Ja, ja, ja.
Das sind für mich persönlich vielleicht sogar inhaltlich die stärksten Momente dieses kompletten Films. Die haben mich am stärksten abgeholt, ne? Und ich fand diese Szene halt so krass, weil er hat sie dann auf diesen Stick, sie kann das erste Mal mit raus. Wir haben ja auch dieses, es ist ja nicht nur Replikant, so wie du sagst, nicht nur Replikant und Replikant, es ist auch diese KI, wo die Frage gestellt wird, wie viel ist davon Identität, wie viel von ist echt, wie viel ist Zwang, wie sie dann das erste Mal quasi in ein neues Leben schreitet, wenn sie aus diesem Apartment austritt. Den Regen durch ihre Hologrammhand fallen sieht, er für sich, du siehst auch in seinem Gesicht dieses, es wird echt für ihn, es wird realer für ihn, es wird glaubhafter für ihn. Mhm. Dann kommt ein Anruf und sie friert mitten in der Bewegung ein und du siehst an seinem Gesicht, wie er halt wirklich aus dieser Illusion wieder rausgeholt wird und er erkennt so, nein, es ist halt eine Illusion, es ist nicht echt, das ist jetzt echt. Ich habe nicht das, was ich gerne hätte. Bombenstark.
Unglaublich gut. Ich gebe dir auch recht, ich finde, das sind sogar tatsächlich die stärksten Momente im Film. Mhm. Das ist einfach großartig. Auch wie sie da im Regen steht, da hast du gleich wieder so ein bisschen die Referenz an Rutger Hauer, Like Tears in the Rain und sie. Es ist super, wie man sowas da noch einfließen lässt, gleich am Anfang. Ich meine, das sind mit die ersten Szenen. Super.
Mhm. Das haben wir ja auch mehrfach, ne? Also ja, mehrfach. Da müssen wir dann in den Spoiler-Part, da werden wir öfter mal diesen Moment, wenn eine Hand aufgeht und
Schnee auf die Hand fällt, wie auch immer. Ja.
Und jedes Mal hat es eine Bedeutung. Jedes Mal hat es eine Bedeutung, wo wir aber erst zum Spoiler-Part zukommen können.
Mhm. Den ich jetzt machen würde, ehrlich gesagt.
Ja, dann los. Let's go.
Okay, also Spoiler. Apart. Der Film spielt stark damit, ob Kay bzw. Joe ein gewöhnlicher Replikant ist oder ob er vielleicht doch dieser geborene Replikant sein könnte. Und wir werden ja auch auf die falsche Fährte geführt, weil irgendwann kommt der Punkt, wo er selber glaubt, er könnte dieses Baby sein, mhm. weil er dieses Holzpferd findet und ist auf einmal echt. Ne, es ist keine eingebaute Erinnerung, von der er glaubt. Ne, wir haben ja diese Szene mit seiner Chefin, wo er sagt, nicht mit seiner Chefin, mit dieser anderen Replikantin. Ne, es gibt so eine Szene, wo er eine Erinnerung teilen soll. Und dann sagt er ja ganz klar, ja, kann ich teilen, aber ich weiß ja, ich rede nicht gern drüber, weil es ist ja nicht echt und das weiß ich. Und dann kommt er ja in diese Kinderfabrik und dann läuft er da an diesen Schmelzöfen vorbei und dann erinnert er sich dran, das ist wie in seinem Traum. Und er öffnet diese Klappe von diesem Ofen und da ist tatsächlich dieses Pferd, was er in seiner Erinnerung hat, wo er von er dachte, die wären eingebaut gewesen. Und dann kommt er mehr auf diesen Trichter, ich bin vielleicht doch dieser, in Anführungszeichen, menschliche Replikant. Ich könnte dieses Baby sein. Hm. Und dann haben wir diese Szene, wo er irgendwann seine Hand ausstreckt und dieser Schnee auf seine Hand fällt. Und das ist das Gleiche wie bei Joy, wo bei ihr der Regen durch die Hand geht. Und das haben wir später aber auch nochmal, als er nämlich beim Sterben ist, haben wir ja auch nochmal so eine Szene. Also jedes Mal ist es so eine Art neuer Entwicklungsschritt bei der KI hinzu, ich kann jetzt mehr bei Joy. Ja, ich bin jetzt mehr an einem echten Wesen. Bei ihm dann, ich bin vielleicht kein Replikant, kein normaler Replikant, ich bin vielleicht so dieser neue Übergang. Ich könnte dieser geborene Replikant sein, der dann, weil es wird ja auch später gesagt, irgendwann gesagt, wer geboren ist, hat eine Seele so. Ja, und du brauchst ja keine Seele, ne? Also ich habe vielleicht doch eine Seele. Und dann später, als er erkennt, okay, ich bin doch kein Mensch. Aber dadurch, dass ich mich opfere, wird ja gesagt, das Menschlichste, was du machen kannst, ist, sich für etwas zu opfern. Hm. Und dann fällt ja wieder dieser Schnee. Und es haben wieder eine neue Entwicklungsstufe in ihm, ja, wieder hin zu, okay, ich bin vielleicht nicht dieses Baby, aber ich bin vielleicht dadurch, dass ich mich jetzt opfer, doch wieder mehr an einem Menschen dran, als ich es jemals war.
Genau.
Das finde ich sehr geil gewählt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, du hast es perfekt gedeckelt, so genau, so ist es.
Ja, mit vielen Worten, sehr umständlich, aber.
Nee, muss ja auch mal so sein. Ich fand es sehr interessant bei dieser Entwicklung von Ryan Gosling, sagen wir es mal so. Ihm ist ja von Anfang an klar, eigentlich er ist ein Replikant oder er ist mehr oder weniger. Es kommt ja erst später dieser Verdacht, dass er ja eventuell dieser, sag ich mal, Mischling sein könnte. Und er ist ja auch, er funktioniert am Anfang halt perfekt. Deswegen ist er, glaube ich, so der Musterschüler von seiner Vorgesetzten da, ne? Sie sagt ja auch irgendwann, wolltest du dich etwa weigern? Und er sagt so, ich wusste gar nicht, dass es die Option gibt. Ne? Sagt er so einfach, weil das ist so völlig oder wo er ihr dann erzählt, er tischt ja auch irgendwann eine Lüge auf. Er sagt ja irgendwann, er hat den geborenen Replikanten gefunden und ausgeschaltet. Obwohl er in dem Moment ja glaubt, er ist es selber. Und sie sagt, ja, wunderbar. Mhm. Und ich dachte beim ersten Moment, wie, und das glaubst du mir zu einfach? Aber später, ja klar.
Ja, weil die ja angeblich nicht lügen können.
Genau, genau. Er richtig, kann ja nicht lügen.
Richtig. Denn
er muss gar keinen Beweis vorlegen. Er sagt, aber das habe ich gemacht. Ja, super, voll abgeschlossen. Dann denkst du im ersten Moment so, hä, Moment mal, was? Und dann, ja, ja, klar. Weil, warum sollte sie an seinen Worten zweifeln? So. Mhm. Aber wir haben ja vorher schon gesehen, dass er einen emotionalen Ausbruch hatte, den wir vorher in einer Stunde nie gesehen haben. Das war doch, war das? Ja doch, wo er bei dem Mädel ist und die quasi seine Erinnerung
hat. Mit der Erinnerung.
Genau. Mhm. Genau. Und da hat er einmal einen wirklich emotionalen Wutausbruch. Das erste Mal, dass er diese Kontrolle verliert.
Mhm.
So, und das fand ich so ein starker Moment, dass du halt merkst, so, er menschelt. Also er menschelt auf einer anderen Ebene auf einmal, ne?
Mhm. Ja, das macht der Film wirklich großartig. Und das zeigt ja diese Entwicklung, das hast du ja gerade schon gesagt gehabt, vom Anfang zum Ende und wie dieser Prozess der Menschlichkeit, obwohl er ja kein Mensch ist in dem Sinne, durchlaufen wird. Ich wollte noch einwerfen als visuell herausragend sind die ganzen Las Vegas-Szenen. Die finde ich hervorragend.
Ja,
da haben die sich auch wirklich Mühe gegeben, alles so nachzubauen und zu bauen, so als Settings, wenn dann diese Kamera so rüberfliegt, wie diese Straßen so aussehen und sowas alles. Und diese rote Verstrahlung, hätte ich was gesagt, ne? Das sieht grandios aus. Und dann kommen wir mal zu Deckard. Wie fandet ihr denn das, wie der so eingeführt wird und dass er jetzt da in dieser Geschichte mit dabei ist und wieso seine Erzählungen sind, warum er sich so entschieden hat, wie er entschieden hat, beziehungsweise was er so die letzten Jahre gemacht hat? Fandet ihr das passend oder Ding noch nur schmunzelt schon?
Naja, es ist halt ein bisschen hin und her gerissen, ne? Also einerseits finde ich es konsequent, dass er dabei ist, ne? Auch wir haben ja später Rachel, die nochmal quasi einen Auftritt hat, ne? Und James Earl Olmos ist ebenfalls da. Das ist ja dieser sein Kollege. Das finde ich natürlich schön, wenn du solche Sachen reinnimmst und es hat ja hier irgendwie auch so seinen Sinn und er erzählt ja, ja, wenn du liebst, heißt das auch, dass du mal aufgeben musst, ne? Und er hat sein Kind ja nie gesehen und er hadert damit, aber das finde ich irgendwie alles schon cool. Es passt auch so von der Bildsprache her, dass er in diesem verlassenen, runterkommenden Las Vegas ist und der Hund, der genauso aussieht wie er, so von der Frisur her, sage ich jetzt einfach mal vom Fell, dieses heruntergekommene und dieses, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein echtes Tier ist.
Das fand ich so geil, wo er fragt, ist der echt? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist auch egal, so nach dem Motto, das fand ich geil. Einfach so, keine Ahnung.
Frag ihn doch.
Ja, ja, genau. Reicht doch.
Ja, aber passt ja auch, ne? Also wenn man jetzt bedenkt, er hat ja Rachel geliebt, also er hat ja einen künstlichen Menschen geliebt, also es passt, ist ja nur konsequent, das heißt, es ist mir vollkommen egal, ob dieser Hund echt ist oder nicht echt ist, ja, er ist halt bei mir, fertig, so, ja. Gleichzeitig frage ich mich aber natürlich auch so, wollen die uns jetzt sagen, dass der, wahrscheinlich jetzt nicht 30 Jahre, aber die ganze Zeit da alleine in Las Vegas gehockt ist, so, klar, mit seinem Hund, ne? Da habe ich mich natürlich schon so gefragt, so, ja gut, das ist jetzt so ein bisschen dieser einsame Eremit, der irgendwo zurückgezogen lebt und das ist so, der sich selbst geißelt, das ist natürlich, es passt zum Film, ist aber so, ja, wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht schon ein bisschen unwahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal.
Gut, einerseits weißt du natürlich nicht, was in der Zeit wirklich alles passiert ist. So, wir sehen
Nein,
jetzt
natürlich
so.
Nicht.
Aber klar, da gibt es irgendwo eine Lücke vielleicht, die man nicht erzählerisch aufgefüllt hat. Da gebe ich dir auch ein bisschen recht. So. Stört mich jetzt in dem Kontext nicht so gewaltig, aber wenn man drüber nachdenkt, aber man könnte ja auch wirklich argumentieren, ja, wir wissen ja gar nicht, was in der ganzen Zeit passiert ist, es wird ja einfach nicht erwähnt. Vielleicht wohnt er auch erst seit 2 Jahren da in Las Vegas. Mhm. Und war vorher irgendwo, das wissen wir ja nicht. So, in dem Sinne.
Natürlich nicht.
Nach den Flaschen zu urteilen, lebt er da schon länger.
Ja, okay. Aber vielleicht ist er auch dauernd irgendwo hingefahren oder so. Oder was weiß ich was. Ne? Macht Urlaub in San Diego auf der Müllkippe oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Wie auch immer. Was ich schöner gefunden hätte, mal so nebenbei, dass man vielleicht gar nicht hätte wissen sollen, dass Harrison Ford in dem Film mitspielt.
Ja.
So, weil das wäre nicht selbstverständlich gewesen, dass der 80-jährige Harrison Ford da rumgut, er dreht Indiana Jones ein paar Jahre später, aber eigentlich hätte man nicht davon ausgehen müssen. Oder vielleicht nur, dass er so ein Mini-Cameo mal irgendwo hat oder so. Aber dass er doch so eine tragende Rolle spielt, ich hätte es besser gefunden, man hätte das überhaupt nicht kommuniziert vorher.
Stimme ich dir vollkommen zu. Aber na, man klatscht ihn halt aufs Kinoplakat, weil, ne?
Ja, natürlich.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch ein Zugpferd dann in dem Sinne der Name dann, ne?
Ja.
Hat auch nicht funktioniert.
Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ihn nicht zu zeigen, wäre natürlich die größere Überraschung gewesen. Aber das Problem haben wir ja leider häufig, dass das Marketing halt einen anderen Weg geht, als jetzt, ich sag mal, vielleicht die Intention des Regisseurs oder des Drehbuchautoren beziehungsweise Autorin. Ne?
Ja. Was ich nochmal zu Harrison Ford sagen muss, auch für sein Alter, finde ich, der hat immer noch so eine Präsenz. Das ist unglaublich. Ja. Also manche werden ja im Alter schon, dass du merkst, okay, die sind jetzt halt nur noch Opa und sitzen in der Ecke und die sind halt einfach da, weil sie prominent sind. Ich finde, Harrison Ford, der hat nichts von seiner Ausstrahlung verloren. Das ist unglaublich.
Stimme ich dir zu.
Das ist richtig gut, ja. Was ich halt schön fand, ist, Hollywood hat ja die Tendenz, wenn sie so alte Figuren zurückbringt als alte Person, dann gerne mal die verbittert und irgendwie so ganz anders, als man sie zurückgelassen hatte damals mal. Mhm. Und hier fand ich, Deckard ist immer noch Deckard.
Na gut, aber Deckard war ja damals schon so ein bisschen verbittert, ne?
Also das ist ja, so, ja, genau, das passt halt, ne?
Na gut. Für die Verhältnisse damals als 30-Jähriger war er verbittert. Heute für diese Rolle ist er schon fast der gute Laune-Typ, obwohl es ja, die gleiche genau. Stimmungslage ist.
Also das fand ich immer gut so. Und dass er nicht die Rolle hat, dass er sich dann opfert oder sowas. Oder ne, das passiert ja auch manchmal dann.
Ja. Ja gut, aber wir haben halt die andere Person, die sich opfert. Das ist halt, ne?
Also, ja, aber es ist ja passender auch.
Finde ich auch.
Und tragischer.
Ja, schon. Es passt zum Film, es passt, ne? Es ist sehr konsequent. Also ich glaube. Es ist nicht so wirklich überraschend gewesen für einen, wenn man dann merkt, so, okay, der schafft's wohl nicht, der Ryan Gosling.
Und trotzdem habe ich mit dem Ende irgendwie ein Problem. Und ich kann es noch nicht mal so richtig ausformulieren. Also wir haben ja dann die Situation, dass dann Deckard ja auf dann Wallace trifft und ihn versucht so ein bisschen so rauszukitzeln, wie funktioniert das Ganze? Hast du jetzt noch irgendwie Informationen? Und wo ist das Kind? Und dann am Ende ja den Kampf dann auch mit dem Wasser und in dem, wo dann auch diese Terminatrix, nenne ich sie mal, die stellvertretende CEO, dann ja auch umgebracht wird final und dann am Ende trifft dann halt Vater auf Tochter. Aber irgendwie, weiß ich nicht, abseits von Kays Tod und dieser Bildsprache, auch mit dem Schnee und sowas alles, auch vielleicht so ein bisschen diese Schneeunschuld und so, das ist wirklich hervorragend, aber irgendwie lässt mich das Ende auch so zurück, so von wegen so, ha, okay. Ne, also wir haben vorher angedeutet, dass sie die Anführerin der Replikanten werden soll im Kampf, in einem Bürgerkrieg vielleicht auch oder so oder in der Erhebung dieser Art. Aber irgendwie lässt mich das mit so einem Fragezeichen zurück. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, es ist halt nicht ganz auserzählt. Ne? Wir kriegen gezeigt, es gibt so eine, ich sag's jetzt mal einfach Rebellengruppe, so eine Untergrundgruppe von Replikanten, die da bereit ist, irgendwie so ein Umschwung in Angriff zu nehmen. Ne? Da ist natürlich dann dieses Kind sowas wie der Messias. Ne? Das ist, ja, und der Wallace, dass sie das dann fallen lassen, das ist irgendwie zu bedeutsam, als dass man das dann einfach, ah ja, gut, wir haben jetzt erfahren, die sind tot, dann wird es schon so stimmen, ne? Also, dass man das so stehen lässt, das gebe ich dir schon recht, ne? Dass das irgendwie, ne, als müsste da noch ein dritter Teil kommen, der jetzt quasi, jetzt ist die Tochter mit dem Vater verbunden, was ich auch gar nicht mehr wusste, dass sie die Tochter ist, hatte ich nicht mehr im Kopf. Das war für mich so, ah, schön, verschachtelt, schöner Twist, gefällt mir. Aber dass da irgendwie so, Die Geschichte ist jetzt irgendwie zu klein abgeschlossen für den großen Rahmen und für den großen Raum, den es eigentlich einnimmt.
Ja.
So, weißt du, diese Tragweite, diese Bedeutsamkeit von künstlich geschaffenem Leben. Also diese Geburt eines Replikanten. So.
Ich würde ja auch sagen, das wäre eher Stoff für einen dritten Film, weil im Prinzip diese ganze Replikanten-Untergrund, die kommt ja auch sehr spät eigentlich erst im Film, hat eigentlich auch nur diese eine Szene, in der sie präsent ist.
Ja, ja.
Und danach ja gar nicht mehr. Und was dann halt später daraus folgen würde, dass wenn dieses Mädchen dann tatsächlich und so weiter und so fort. Daraus könnte man einen dritten Film machen. Und ich finde, das gehört auch nicht in diesem Film, weil hätten sie das auch noch reingepackt und denen eine Größe geben, wäre der Film etwa 5 Stunden lang. Und das wird zu überladen. Ich glaube, das würde auch vom Kernthema des Films ablenken.
Mhm.
Aber im Gegenzug möchte ich gar keinen dritten Film. Der wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Aber ich möchte den dann auch gar nicht sehen, weil das müsste dann zwangsläufig eher ein actionlastiger Film werden. Dann hättest du Dune so im Prinzip mit dem Messias.
Star for Soldier.
So, ja,
ja,
ne?
Genau.
Im schlimmsten Fall Star for Soldier, ne? Im besten Fall Dune. Und das muss ich dann nicht haben. So.
Ja, die Frage hätte ich euch am Ende jetzt noch gestellt.
Oder Alien Earth.
Ja, oder so halt. Ne? Genau.
Aber eine Frage hätte ich noch. Sie wird ja so dargestellt, als wenn sie ja den Genfehler hat und deswegen in dieser Kuppel ja leben muss.
Hm.
Aber ist das so? Oder ist das nur eine Lüge, um sie zu schützen?
Das ist eine gute Frage.
Vermutlich. Also gehe ich ganz stark von aus.
Also das ist eine Frage, die mir abschließend irgendwie noch im Kopf geblieben ist. wo ich mir dachte.
Na, ich denke, sie ist da vermutlich auch ein bisschen versteckt so.
Ja.
Das, also, sie ist zwar zugänglich so, aber damit blockst du ja auch alles weg. So, ich kann ja nicht raus, ich habe einen Genfehler, wie auch immer. Und damit ist das Thema vielleicht auch gegessen.
Genau.
So, du versteckst jemanden am besten, indem du ihn irgendwo in die Mitte stellst, wo ihn jeder sehen kann, aber sich auch nicht mehr die Frage stellt, wo kommt der her, wie ist das oder so. Mhm. Vielleicht ist das so der Hintergedanke.
Das wäre sogar gut, finde ich persönlich, ne? Weil so hatte ich mir gedacht, so, ne, ich habe gerade gesagt, es ist eigentlich eine große Story, ne? Das ist ja ein großes Ereignis und wird jetzt so klein gehalten, aber dadurch, dass sie ja, wenn sie gebrechlich wäre und nur bedingt lebensfähig, sage ich jetzt einfach mal, also muss in so einer Bubble bleiben, ne? Dann ist es zwar immer noch eine sehr, sehr bedeutsam, aber gleichzeitig wäre das ja mit einem Makel beheftet, weil sie ja eigentlich keine wirkliche Zukunft hat, ohne diese Schutzmechanismen, ne?
Also, genau, nicht lebensfähig.
Richtig, dementsprechend hätte das nicht diese Bedeutsamkeit. Wenn das jetzt aber tatsächlich so wäre, ja, dass es ihr vorgegaukelt wird, sage ich jetzt einfach mal, und sie in dieser Lüge lebt, nein, dann wäre das natürlich viel bedeutsamer, weil dann wäre ja die Frage so, könnte sie vielleicht auch reproduzieren? Also ist sie quasi dieser neue Step, nicht nur eine Anomalie, sondern ein neuer Schritt, weil sie kann ab sofort gebären, ja, und wäre sie vielleicht der bei Viren würden wir jetzt sagen, Patient Zero, der das überträgt, ne, die Pandemie, sie wäre so quasi der Henne und das Ei, sie wäre jetzt halt quasi die Henne, die jetzt die Eier legt, aus denen dann halt neue Hennen kämen.
Die Bienenkönigin quasi.
Die Bienenkönigin, ja, genau, ja. Da wär's nicht, ja, es ist. Aber es ist aber schön, dass der Film es offen lässt, ne? Also wir können jetzt für unsere interpretieren, was denn da dahinter steckt, ne?
Wahrscheinlich kommt sie dann raus aus der Kuppel und stirbt sofort an einem Schnuppen.
Das wäre richtig. Die wollen sich in den Arm nehmen und so
fort. Ja, aber es ist ja schon faszinierend, ne? Also auch wie das weitergeht. Ich meine, die sehen sich jetzt begegnen, wenn man das jetzt mal weiterspinnen möchte, ne? Sie begegnet das erste Mal ihrem Vater, der Vater begegnet das erste Mal der Tochter. Und wie geht es weiter? Weil dadurch, dass sie in dieser Kuppel lebt, das ist zwar total schön für beide, aber gleichzeitig ist es ja, es sind ja immer noch getrennt durch diese Glasscheibe, ne? Also dieses Leben, wie man es jetzt, dieses soziale Leben, was wir jetzt kennen, ne? Mit jemand zusammenzuwohnen und so weiter. Das wird ja in der Form nie bei denen möglich sein. Sonst wird ja immer wie so in einem Knast sein, wo du deinen Freund besuchst, der hinter Gittern ist und ihr die Hände an die Scheibe legt. Weißt du, das hat ja diesen Knast-Vibe. Kennt man ja aus Knastfilmen, wenn die Hände gegeneinander gelegt werden durch die Scheibe und man dann kommuniziert und das ist so die einzige Verbindung so. Es ist irgendwie auch total traurig dann.
Na gut, du weißt es ja nicht, wie das dann weitergehen würde, aber ich finde, das ist der Film auch nicht beantwortet, weil ganz ehrlich, das ist ein guter Schlusspunkt, fertig, so. Ne? Mut zur Lücke, das finde ich in Ordnung bei solchen Sachen.
Ja, für mich hat es trotzdem so eine gewisse Tragik, so. Ja,
okay.
Irgendwie.
Aber
es ist so eine Mischung, es ist auch so bittersüß, bittersüß so, ist vielleicht das Beste, weil es ist irgendwie ein Happy End und irgendwie ist es aber auch nicht so ganz ein Happy End und
was mir gerade noch eingefallen ist, passt jetzt nicht ganz dazu, ich will diesen Gedanken zumindest noch mal droppen irgendwie. Ich finde es auch sehr smart, dass ja im Prinzip beim ersten Blade Runner hatte man ja immer die Theorie, naja, vielleicht ist Harrison Ford oder Deckard ist halt selbst ein Replikant und jagt sich mehr oder weniger selbst. Ne? Das wurde ja
bei den neuen Schnittfassungen, ja.
Ja, das wurde ja nie offiziell eine ganze Weile nie richtig aufgeklärt. Hier in dem Film ist ganz klar, nee, Edgy Badge, er war keiner, ne, alles so wie erdacht. Aber hier macht man das ja auch so, dass Ryan Gosling denkt, also er denkt es ja selber, er würde sich selber jagen, weil er dieses Baby jagen muss. Und dann kommt der Twist, nee, Edgy Badge bist du gar nicht. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist das ja, wirkt es ja so, als hätten die diese Theorie um Blade Runner 1 hier mit aufgegriffen und es auf die Figur übertragen. Weil die Figur sogar selbst ab einem gewissen Punkt denkt, eigentlich suche ich mich hier selber und muss das vertuschen. Und dann kommt der Twist, ganz offensichtlich, nee, bist du gar nicht. Wir haben dich reingelegt. Das finde ich ganz smart, wenn man darüber mal nachdenkt.
Ich sag ja, der Film ist verschachtelt und diese Twists hat mir sehr gut gefallen. Also, wenn es halt schneller erzählt worden wäre, so, dann wäre ich vollends zufrieden, weil da steckt viel drin, wo ich richtig Bock drauf hab, ja. Ich möchte auch, bevor wir fertig machen, möchte ich nochmal irgendwie auf die Joy zu sprechen kommen und dieses Thema mit freier Wille und KI, weil ich finde diesen Subplot auch super interessant. Ich finde teilweise sogar interessanter als den Rest, der da passiert. Für mich persönlich.
Da gebe ich
es euch gegen.
Da gebe ich dir recht. Ich habe ja auch gesagt,
ihre letzten Worte sind dann ja, ich liebe dich, ne?
Ja, ja.
Bevor sie dann kaputt gemacht wird.
Ja, und das ist ja auch eine böse Szene, ne? Wenn sie auf diesen Stick, wir alle wussten, dass das passiert, in dem Moment, wo sie sagt, ja, wenn ich auf dem Stick bin und so.
Ja.
Aber, oh, ich hatte die Szene nicht mehr im Kopf, so nach der Kinosicht, als ich dann gesagt habe, dachte ich, ach du Scheiße, jetzt kommt's, ne? Und dann so, oh, du Bitch, weißt du?
Ja.
Aber wie geht's euch? Also ich war so, ich habe mich dann immer wieder gefragt, ne, wir haben ja diese Interaktion und sie ist ja so ein Liebes-KI, Liebes-Bot, Beziehungs-Bot, wie auch immer.
Mhm,
und genau. Dann ist ja, gerade wenn man Her gesehen hat, den wir, glaube ich, alle gesehen haben mit Joaquin Phoenix.
Grandioser Film.
Den müssen wir irgendwann auch mal besprechen. Ne?
Hm. Dann ist da habe ich fast geweint am Ende und ich weine fast nie bei Filmen und da hatte ich Tränen in den Augen. Da meinte meine Frau, weinst du gerade? Ich meinte so, nein,
schon.
Nein.
Ja, zwischendrin schon. Das ist wirklich ein starker Film. Ich habe den dieses Jahr tatsächlich das erste Mal gesehen. Ich habe den vorher nicht gekannt.
Oh, krass.
Deshalb war es noch geiler, weil ich den jetzt halt noch so präsent hatte. Ne?
Ich habe die Kritik geschrieben. Ich glaube, ich habe 10 Punkte gegeben.
Ja, völlig zu Recht.
Du hattest ihm viel gegeben, habe ich gesehen, als ich meine Punkte vergeben. Ich habe dem auch viele Punkte gegeben. Ja. Hm. Aber zurückzukommen auf das hier. Ne?
Ja.
Ich habe mich dann halt so die ganze Zeit gefragt, so ja, okay, sie sagt, sie liebt ihn und sie unterstützt ihn darin, dass er ja was Besonderes sei und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe mich dann halt gefragt, ist das echt oder ist das nicht echt? Und wie viel Echtes ist in ihr? Weil sie ist ja, ist dieses, ich liebe dich und ich unterstütze dich, ist es programmiert oder ist es ihr freier Wille? Weil eigentlich ist ihre Liebe ja wahrscheinlich auch eigentlich Zwang.
Hm.
Und ist ihr einziger freier Wille dieses, das haben wir ja bei Hör auch, dieses, ich möchte mich materialisieren, ich möchte gerne einen Körper haben. Da haben wir auch diese Szene, wo diese Prostituierte bestellt wird, wo sie sich synchronisiert und diese Überlappung sind, was eine grandios starke Szene ist, ne, visuell wie auch, ich sag mal, von der emotionalen Tiefe, die damit einhergeht.
Hm.
Aber wir haben ja dann am Ende diese riesige Leuchtreklame. Und sie nennt ihn Joe. Und die Leuchtreklame nennt ihn auch Joe. Das heißt, für mich persönlich, dieser Name, dieses, dass sie ihm Joy nennt, wo er am Anfang denkt, es wird jetzt persönlich, es ist was eigenständig. Sie hat sich diesen Namen überlegt. Erfahren wir ja, das ist Programmierung.
Hm.
Und dann sehen wir auch diese Leuchttafeln von wegen, sie sagt dir, was du hören willst. Du wirst sehen, was du sehen willst. Und was er hören will, ist ja, wir kriegen das ja impliziert, dass er mit sich selber hadert, schon vorher, ne, mit dieser Existenz. Und sie sagen Skinner zu ihm, was eine Beleidigung ist. Und wir, im Polizeirevier gibt's ja auch so eine Szene, wo er so wegguckt, weil er angefeindet wird, ne, so dieses, er hat ja schon diese Identitätskrise. Und diese KI greift es auf und sagt ihm dann, du bist was Besonderes und unterstützt es dann, als sie mitkriegt, dass da eine Möglichkeit ist. Ne, und ist es dann, weißt du, im ersten Moment denkst du, ja natürlich, diese KI, die ist so bei ihm, das ist ihr eigener Wille, ihn zu unterstützen und sie erkennt das und so weiter. Und dann denkst du dir so, nein, ich glaube, es ist tatsächlich alles nur Programmierung und nichts davon, absolut gar nichts war echt, außer vielleicht diesen Wunsch danach, einen physischen Körper zu haben. Wie geht's euch damit?
Ich gebe dir bis zu dem Punkt recht, wo sie sagt, lösch mich von der Station und pack mich auf den Stick. Weil ich glaube, das überschreitet ihre normale Programmierung.
Das glaube ich nämlich auch.
Da würde ich stark von ausgehen. Weil auf die Idee zu kommen, entferne mich, damit die Strafverfolgung nicht die Daten analysieren kann, würde, so von der Logik her, grundsätzlich gegen eine Programmierung verstoßen.
Hm.
Und am Ende stellt sich ja nur die Frage, wann ist Liebe echt? Für ihn, für Kay, war sie echt.
Hm.
Egal, ob sie jetzt das wollte oder nicht.
Da halte ich aber jetzt dagegen. Ne? Ich habe ja gesagt, ich bin der Meinung, so wie ich den Film jetzt interpretiere für mich, dass das Echteste bei ihr ist dieses menschlicher Werden. Diesen Wunsch danach, menschlicher zu sein.
Mhm.
Sie sagt nämlich, das könnte auch eigennützig sein, vor dem Deckmantel dessen, dass sie ihn liebt. Dadurch, dass sie auf diesen Stick kommt und zerstörbar ist, kommt sie, sagt sie ja selber, dem Schritt eines Menschen näher, weil einen Menschen kannst du ebenfalls verlieren. Also könnte es auch sein, dass das wirklich einfach für sie dieses, ich möchte menschlicher sein, ich möchte mich menschlicher fühlen und dadurch, dass ich verloren gehen kann und zerstört werden kann und sterben kann, in Anführungszeichen, bin ich mehr Mensch, als ich es je war.
Mhm.
Auch ein guter Punkt. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht durch das, was wir später sehen, durch diese riesen Hologrammtafel, die so einem ein bisschen so ja wie Schuppen von den Augen fällt, dass vorher vieles Teil der Inszenierung war, was wir eigentlich gedacht haben, dass es nicht so ist, dass es Teil ihrer Programmierung ist.
Mhm.
Aber wie Thomas auch sagt, auch dieser Punkt, bei dem sie ja vermutlich aus der vorgegebenen Programmierung herausbricht, weil ich denke mal auch, dass sie eine Art Selbsterhaltungstrieb hat und nicht das Risiko eingehen würde, zu sterben im Normalfall. Ja, aber wie du sagst, vielleicht ist es ja wirklich, weil sie menschlicher werden will. Das ist aber interessant, dass wir darüber jetzt auch schon wieder diskutieren. So, da ist wahnsinnig viel drin und da hat sich auch jemand wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht. Und das ist doch geil.
Gebe ich dir absolut recht. Ich sage ja, das ist für mich sind das die stärksten Momente in diesem Film gewesen. Diese Interaktion zwischen den beiden, diese philosophischen Fragen. Und ich will auch nicht sagen, dass ich recht habe. Es ist für mich meine Interpretation. Und das kann ja jeder, das lässt der Film ja offen. Er gibt dir Hinweise und es kann natürlich trotzdem alles, selbst wenn die Werbung das dir suggeriert, dass das alle Programmierung. Es kann es dennoch sein, dass trotz dieser Programmierung diese KI Liebe empfindet. Für
es könnte so
es
sein.
Kann aber
genau.
Eben auch die Programmierung sein. Dieses, ja. Ja, dass sie am Ende sagt, ich liebe dich. Naja, es ist halt die Programmierung. Und kurz bevor sie gelöscht wird, ist es halt das, ihr Job ist es, Liebe zu geben, also zu sagen, ich liebe dich.
Mhm. Und dann werfe ich mal ein als Banger, jeder Mensch ist auch einzeln darauf programmiert, wie er Liebe versteht und Liebe analysiert und Liebe ausführt. Also auch wir haben ja eine eigene Programmierung und keine universelle Liebessprache.
Das stimmt.
Und ich glaube, in 10, 20 Jahren werden wir solche Themen tatsächlich auch öfter diskutieren und sehen und haben.
Also, ach, dann holen wir einfach unsere KI-Frau dazu, dann kann die ihre Meinung selber abgeben.
Stimmt, genau.
Schätzelein, wie ist bei dir? Ich liebe dich aber wirklich. Ja, wunderbar, so ist da wieder gesagt.
Genau so. Okay, habt ihr noch was zum Film? Wollt ihr noch was ansprechen?
Nee, ich habe tatsächlich jetzt nichts mehr.
Ich hätte bestimmt noch ganz viel, aber nicht ad hoc. Und ich glaube, es reicht auch, weil wir diskutieren uns hier im Grund und Boden, glaube ich, noch.
Aber was ja, wie gesagt, es ist ja schön. Thomas hat es ja schon gesagt. Es ist ja schön, wenn du einen Film hast, den du halt nicht ausmachst und dann bist du fertig, sondern wo du dann wirklich auch noch sprechen kannst und nicht so, finde ich gut, finde ich schlecht, sondern wo du Theorien entwickeln kannst. So.
Ja.
Ja. Ich würde jetzt abschließend nur noch die Frage einwerfen. Jaco, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen jetzt. Braucht es eine weitere Verfilmung?
Tja.
Oder zum Beispiel, interessant wäre ja auch eine Serie, die vielleicht dazwischen irgendwo spielt, aber reden wir erstmal über einen dritten Film.
Sagen wir es mal so, habe ich ja auch schon gesagt. Ich habe ja gedacht, als es hieß, es kommt ein neuer Blade Runner, Kackidee, lass das. Ne? Klar, erst dachte ich, es wird ein Remake, dann auch bei Fortsetzung dachte ich, was soll das? Du machst damit alles kaputt, lass das. So, die haben mich eines Besseren belehrt. Es geht wirklich. Es ist halt sehr schwierig und du musst dir halt also dann eben sowas raushauen wie hier. Und ja, es wäre Möglichkeit, habe ich auch schon gesagt, allein diese Replikantengeschichte mit dieser Untergrundarmee, das würde ja rein theoretisch Stoff für einen dritten Film geben. Aber auch hier, jetzt bin ich wieder skeptisch, ich glaube, ich will den nicht. So, aber der Stoff wäre da, wenn du mich wieder überzeugst und wieder überrascht, ja bitte, so einen Film nehme ich nochmal. Aber ich halte es für schwierig, aber nicht mehr unmöglich. Und eine Serie, warum nicht?
Ja, also Film, ich sag mal so, ich glaube, die Tonalität, die wir jetzt bei den beiden Filmen haben, die würde in einem dritten Film, glaube ich, nicht mehr ganz so funktionieren, einfach weil es andere Themen wären. Würde wahrscheinlich irgendwo um Revolution gehen müssen von KI, von Robotern, wenn wir bei sowas wie iRobot oder ich weiß gar nicht, gibt noch so einen spanischen Film mit Antonio Banderas, wo mir der Titel gerade nicht einfällt, wo es ja auch um sowas geht.
Automata.
Ja, genau, danke schön.
Automata. Genau.
Ja, also dann müsste es schon ein bisschen mehr in so eine Richtung. Die sind auch etwas entschleunigt, die sind auch etwas ruhiger, aber die sind nicht so ruhig wie die zwei. Ne? Und ich glaube, du müsstest dann irgendwie auch den Konflikt zeigen und den, weiß nicht, ob du den in ruhigen Bildern zeigen kannst, dann müsstest du eher so wie auf dieser Müllhalde, wo auf einmal die Explosionen runtergehen. Ne? Dann wären wir vielleicht auch bei sowas wie The Creator, der vor kurzem ja rauskam, ne? Ja, kann man machen, wäre aber dann, glaube ich, nicht mehr unbedingt Blade Runners. Wäre dann, glaube ich, ein anderer Film. Ja. Ich will nicht sagen, dass es nicht funktionieren kann. Vielleicht würde es mir sogar besser gefallen, weil es dann mehr Tempo hat und so. Aber brauchen, nein. Gucken würde ich aber. Ich würde auf jeden Fall schon allein, weil ich neugierig bin, würde ich definitiv gucken. Thomas.
Ja, ich würde auch sagen, wir warten jetzt einfach 30 Jahre und dann machen wir Blade Runner 2079.
Mit Harrison Ford als KI.
Genau. Und dann gucken wir einfach, wie es dann läuft. Aber tatsächlich, den Gedanken hatte ich jetzt gerade, eine Serie würde ich total spannend finden.
Hätte
da
was.
Ja, unglaublich viel, was man da erzählen könnte. Außer sie wird wie Alien Earth, dann müsste es bitte bleiben.
Ja, ich glaube, die wäre dann eher wie Westworld.
Ja, also, vielleicht.
Da haben wir ja auch diese Themen mit drin und sowas. Ja. Ne? Also ist dann die Frage, ob man es nochmal braucht, weil Westworld existiert ja schon. So.
Stimmt, das existiert schon, ja.
Aber man könnte ja wirklich auch die Zeitspanne zwischen den beiden Filmen als Serie irgendwie aufbereiten, mit dem Blackout und wie auch immer. Du musst ja nicht Deckard und so mit reinnehmen. Also nur mal rein theoretisch.
Ja, kann man. Ich muss aber sagen, ich bin nicht so ein Riesenfan von Prequels, weil ich lasse mich eigentlich gerne überraschen. Und wenn alles schon, so die Gleise sind ja gelegt, ne? Der Weg ist vorbereitet, so dann gibt es mir persönlich, es ist interessant, aber ich glaube, es wird mich da nicht ganz so sehr fesseln.
Ja, und die Frage wäre auch, was wird nochmal erzählt? Nochmal das Thema Menschlichkeit, also was macht den Menschen aus? Also das haben wir ja alles schon ausformuliert in den beiden Filmen sehr, sehr stark. Das könnte man natürlich noch nuancieren und nochmal feiner machen. Oder geht es dann nur um Schauwerte? Aber die Schauwerte hätte ich gerne.
Ich glaube, die hätte jeder von uns gerne.
Oder man macht eine Serie mit Harrison Ford und seinem Hund. Wieder A Man and His Dog in der Zukunft, die dann da rumlaufen so, und erzählt dessen Geschichte. Wie erzählt dem Hund?
Das ist I Am Legend.
Ja, aber es gibt auch diesen Film mit Don Johnson. Heißt der nicht A Man and His Dog? A Boy and His Dog, genau. Sowas. Also aus der Sicht des Hundes. Wir erfahren endlich, ist er echt oder nicht? Wo kommt er her?
Und der Hund kann dann auch per Telepathie kommunizieren, ja?
Wer weiß, vielleicht gibt es auch wirklich alle Replikantenhunde und die jagen ihn oder wie auch immer. So.
Roboterhunde.
Ja, ja. Rottweiler Hauer ist dann der Böse.
Ja, gab doch den Rottweiler von Brian Hughes, ja. Gab es doch so einen Roboterhund so.
Siehst du?
Ist er nicht Rottweiler?
Ja.
Okay, gut.
Thomas denkt sich nur, was könnten ihr wieder für Filme hier?
Ja, ich würde jetzt hier den Deckel drauf machen.
Ja, wir driften schon wieder ab im Blödsinn.
Alles klar, dann vielen Dank an euch beide. Dann
wir haben keine Punkte vergeben.
Keine
wir
Bewertung.
Keine Bewertung. Ach so. Gegeben.
Wir müssen doch Ding noch verprügeln, weil er wieder 4 Punkte gibt oder so.
Nein, ey, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht.
Ich weiß gar nicht, was wir uns gegeben haben. Fangen wir einfach an.
Also, ja, okay. Ich habe dem Film 7 Punkte gegeben. Was ein guter Film ist, ne? Aber wie gesagt, ich hätte ihn einfach aufgrund dessen, der ist so toll bebildert, das gefällt mir so. Mir haben diese Aspekte in der Story gefallen mit dieser KI. Ich hätte dem so gerne 8,85 geben wollen, aber für mich persönlich, wie gesagt, ist mein Ding, mir ist er zu behäbig, deswegen kann ich nicht mehr geben als 7 Punkte. Christine ist sogar weggerannt. Die hat den gar nicht zu Ende geguckt. Ja. Aus eben diesem Grund, die ist auch 3-mal eingeschlafen, ohne Scheiß.
Ja, das habe ich gestern Abend auch gehabt.
Ach, deine Freundin ist auch 2-mal eingeschlafen, oder was?
Ja.
Geil.
Die Uhr hat auch richtig Schlaf aufgezeichnet beim Film.
Das kann man aber langsam so ein Sexismus-Ding draus machen, ne? So, die Frauen wollen den Anfang nicht lesen, dann schlafen sie auch noch ein.
Okay, ja, keine Ahnung.
Und das wäre bei einer KI-Frau nicht passiert. Also, die müssen wir uns dazulegen. So. Ein Argument für die KI-Frau. So. Also ich habe dem Film damals nach dem Kinobesuch 9 Punkte gegeben und das mache ich relativ selten, dass ich, wenn ich einen Film zum ersten Mal sehe, den gleich so hoch einstufe. Ich bin ja eher so, ich gucke mir den noch ein zweites Mal an, gerade im Kino, wo man manchmal so ein bisschen überwältigt auch von dem, ne, und den Abendsucht so ein bisschen mit einfließen lässt in die Bewertung. Und jetzt ich bleib bei 9 Punkten. Das ist für mich einer der besten Filme dieses Jahrtausends, des letzten Vierteljahrhunderts. Der ist da easy in den Top 20, würde ich behaupten.
Genau. Ich habe auch damals 9 Punkte gegeben. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich ab 8,5 runtergehe, aber ehrlich gesagt hat der Film das nicht verdient. Ich bleibe auch bei 9. Gut, dann wie gesagt, danke an euch beide. Dann schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Blade Runner 2049 gesehen habt und was ihr sagt und wie eure Wertung ausfallen würde und ob ihr eine Fortsetzung braucht. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, wünscht euch gerne Filme, weil wie ihr jetzt gehört habt, gehen wir denen auch gerne nach. Und dann
wünscht euch Star Force Soldier, dann muss Jacko nämlich handeln.
Stimmt.
Wir kriegen ihn nicht dazu, aber so kriegen wir ihn.
Macht Star Force Soldier. Schreibt es. Oder ich melde mich einfach an als irgendjemand und schreibe das einfach rein. So.
Neil O. wünscht sich Folgendes.
Ja, genau.
Ja, genau.
Genau, also vielen Dank dafür nochmal und ich gebe ab an Jacko.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch beide und die Nummer könnt ihr euch knicken so. Also nein, irgendwann besprechen wir den auch nochmal. Bestimmt. Wie gesagt, im Gegenzug, quid pro quo, dann gucken wir halt danach so Riffs oder so, da freut sich Ding Dong auch und Thomas nicht, dann machen wir halt sowas. So. Aber egal, vielen Dank fürs Zuhören und ja, wie gesagt, haut ruhig rein, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Es sollte aber Science Fiction sein, das ist die Voraussetzung. So.
Wunderbar. Seht ihr mal. Egal wie, ich komme als Gewinner raus aus der Sache. Ja, danke an euch beide für dieses schöne Gespräch. Also wirklich schön und macht immer Spaß, wenn man dann mal so Sachen hat, wo man ein bisschen philosophieren kann. Danke an euch fürs Zuhören und ich beschließe heute mit More terrifying than any horror known to man comes a creeping, crawling monster whose towering fury no one can escape. Jacko überlegt.
Ich komme gerade nicht drauf. Okay.
Tarantula.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.